Unverhofft schien die Anspannung von Michael abzufallen. Es roch nach Leinöl, Terpentin und dem dunklen Pfeifentabak, den sein Vater rauchte, wie in den Tagen, als Lieflamm mit den gläsernen Herzohren über die Gänge geschlurft war. Sein Vater war gealtert, aber auf eine gute, souveräne Weise. Er verkörperte eine Rolle, in der Michael sich selbst sehen konnte. Zurückgelehnt saß er in seinem Stuhl, die Pfeife im Mund und die weiße Mähne aus der Stirn gestrichen. Ein Künstler, der innere Einkehr und Autorität ausstrahlte, ja, beinahe so etwas wie Zufriedenheit. Sie sprachen über das Gemälde Aurora, das der Vater fertiggestellt hatte, über Michaels Schwierigkeit mit dem Stück und über Jim Knopf. »Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt schon erzählt habe, wie oft ich einen der beiden Bände zur Hand nehme, um darin zu blättern«, sagte der Vater. »Und wie viel Freude ich jedes Mal damit habe, wie viele Erinnerungen. Mir scheint, du hast das ganze Kabinett der Kuriositäten, das sich bei uns im Lauf der Jahre unter Tisch und Bänken, auf Küchenkredenzen und in staubigen Winkeln eingenistet hatte, in dieser erstaunlichen Geschichte verewigt, uns selbst nicht ausgenommen.« Sein Vater lächelte. »Nein«, dachte Michael, »uns selbst nicht ausgenommen« und sah den Scheinriesen Turtur vor sich. »Meine Eltern«, hatte dieser Jim Knopf und Lukas erklärt, »waren die einzigen Menschen, die keine Angst vor mir empfanden. Es waren überhaupt sehr liebe Eltern.« Sein Vater füllte ihm das Glas nach, fragte ihn nach seiner Meinung zum erweiterten Kunstbegriff des Joseph Beuys und zur Verleihung des Büchnerpreises an Günter Grass, und Michael begriff, dass die Stürme, in denen sein Vater und er voneinander weggetrieben waren, sich gelegt hatten. Übrig geblieben, durch die Gischt an der Oberfläche aufgetaucht, war die erstaunliche Liebe, die dieser einzigartige, brillante Mann für ihn empfand. Er spürte eine Ruhe in sich, wie er sie seit Monaten nicht hatte finden können. Ruhe, aus der er Kraft zum Schreiben schöpfen würde. »Klammere dich an Brechts Theorien nicht so fest«, riet ihm sein Vater. »Manches daran mag interessant sein. Es ist ja erst einmal alles interessant, wenn wir uns in unsere Arbeit wie ins Meer hineinkämpfen und dabei nach jedem Rettungsring greifen. Aber du hast ein schillerndes, hintersinniges, höchst magisches Buch geschrieben, ohne Herrn Brechts Gebrauchsanweisung zu benötigen. Du darfst den Ring jetzt loslassen. Hast ja erlebt, dass du in den Welten unter Wasser atmen kannst.« »Kann ich?« Michael atmete tief ein und aus, und sie lachten beide. »Und unter uns«, fuhr sein Vater fort, »wer weiß denn, ob der Herr Brecht sich an sein heiliges Gesetzwerk überhaupt selbst gehalten hat? Der war ja auch einer, der das größte Vergnügen daran hatte, sich neu zu erfinden. Vielleicht gefiel er sich im Talar des Theaterpredigers einfach zu gut, um ihn sich nicht eine Zeit lang anzuziehen, und so eine Tafel mit Geboten, die lässt sich mit ein bisschen Chuzpe aus den Fingern saugen.« Ihre Blicke trafen sich. Michael bemerkte, dass er seine Pfeife, an der er seit Minuten nicht gezogen hatte, im selben Winkel hielt wie sein Vater. Und wieder mussten beide lachen. Sie waren ja selbst zwei, die sich erfanden und in Szene setzten, der Sohn sicher mehr als der Vater, aber in der Rolle des armen, unverstandenen Künstlers brillierte der eine wie der andere. Brecht war schon jahrelang tot. Welche Rolle er noch zu spielen bekam, bestimmten jetzt andere, nicht mehr er selbst. »Weißt du, was Brecht gern auf seinen Grabstein hätte einmeißeln lassen?«, fragte der Vater. »Nein, was denn?« »Er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie angenommen.« »Und was steht tatsächlich auf dem Grabstein?« »Bertolt Brecht.« »Armer Bertolt. Er hieß eigentlich Eugen. Mein Gott, er kann einem wirklich leid tun.« Sie grinsten sich an wie Verschwörer. »Nimm seine Vorschläge nicht mehr an«, sagte der Vater. »Ich bin sicher, der arme alte Eugen würde dir unter vier Augen dasselbe raten.«